Der Önningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Fabi.
Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Önningschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Gianni Infantino und ich begrüße euch mit einem gebührenden Cutter, Cutter, Cutter. Und jetzt ihr.
Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ja, aber bei FIFA macht ihr mit, oder? FIFA, FIFA, FIFA.
Ja, ja, also ich werde auch auf jeden Fall von jetzt bis zur WM propagieren, dass man das nicht anschauen soll. Aber wenn dann Senegal ins Viertelfinale kommt, dann bin ich Feuer und Flamme. Da kann ich dann auch nichts gegen machen.
Ist schon ganz geil, dass die jetzt tatsächlich das Eröffnungsspiel wieder haben, so wie 2002 gegen die Niederländer.
Nein, das war
also Frankreich. Also damals gegen Frankreich. Nee, damals gegen Frankreich, jetzt gegen die Niederländer. Ich wollte das gerade noch klarstellen. Der Grund dafür ist ja, dass man Katar für Europa jetzt extra auf den Abend gelegt hat, damit das europäische Publikum dann das Abendspiel von Katar auch live mitverfolgen kann. Denn darauf sind wir ja sehr erpicht, wie wir alle wissen.
Ich kann es kaum erwarten.
Genau, wie ihr schon richtig hört, auf der anderen Seite sind heute Jasper und Fabi wieder am Stefan wieder am Start, denn Fabi ist heute mal wieder nicht da, der trifft sich mal wieder mit Verena Kehrt diesmal und fällt deshalb aus. Ja, gutes Thema, ne? Also WM-Gruppenziehung war ja in der letzten Woche. Man muss sagen, wir nehmen jetzt gerade am Dienstagabend auf, nachdem wir hier sehr, sehr schwere Zeitverzögerungen hinnehmen mussten, aus dem Grunde, weil erst bei Stefan es wahnsinnig geraschelt hat. Jetzt habe ich aber den Wurm hier drin. Und bei mir wollten dann auch diverse Kleinigkeiten nicht funktionieren. Aber jetzt nach ungefähr einer Dreiviertelstunde haben wir es doch hinbekommen und können jetzt miteinander sprechen. Das freut mich sehr, Leute.
Ja, jetzt kann es ja nur noch gut werden. Ich finde, das war auch ein guter Einstieg in die Folge. Direkt mal richtig enttäuscht einfach über den Zustand der Welt des Fußballs eingestiegen. Da kann es ja jetzt nur noch bergauf gehen eigentlich.
Ja. Du bist schockiert über den Zustand der Welt, nicht nur des Fußballs, würde ich behaupten.
Ja, also kommt auch jetzt alles zusammen. Also.
Ja. Ja, ich sag mal, das ist auch der Grund, warum wir hier heute nicht in wunderschönen Fußballtrikots sitzen, denn wir tragen alle heute Hoodie bzw. Sweatshirt-Jacke, einfach aus dem Grunde, weil es im T-Shirt ja momentan hier viel zu kalt ist. Und ich sag mal so, heizen kann ich mir nicht mehr leisten, deswegen sitze ich jetzt mindestens immer im Pullover hier, teilweise auch mit der Decke.
Ja, muss sein. Frieren gegen Putin.
Frieren gegen Putin. Folgenname ist schon gefunden. Vielleicht ersetzen wir das Frieren dann noch durch irgendeinen Spieler. Eventuell ja durch Alphonso Davies. Alphonso Davies ist ja jetzt zum Fußballer des Jahres in Nord- und Mittelamerika und der Karibik gewählt worden. Dachte ich übrigens auch, da könnte man irgendwie auch, also da habe ich andere Leute erwartet. Wen hättet ihr da so erwartet? Also ja, nicht Alphonso Davies, nehme ich mal schwer an.
Ich hätte Casey Keller, hätte ich da mal vorgeschlagen. Das wäre doch mal ein wirklich verdienter Gewinner gewesen. Nicht so ein komischer junger Außenverteidiger von Bayern, den er niemand kennt. Ich glaube nicht, dass er sich gegen irgendwie Christian Lell oder so durchsetzen sollte.
Nee, das...
Oder wie seht ihr das?
Das ist unwahrscheinlich.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Was hat denn der bisher im Leben geleistet, Alphonso Davies? Also ich hätte auch eher Clint Mathis auf dem Schirm gehabt. Die Leistung letztes, wann war das, vom halben Jahr beim 4-4 von Hannover gegen Bayern in der Bundesliga. Das war einfach phänomenal, also wie der da das vorletzte Tor dem Gigi Steiner auflegt. Da kann man eigentlich nur noch Fußballer des Jahres des CONCACAF-Verbandes werden.
Zum Zungeschnalzen auf jeden Fall. Clint Mathis, wer ihn gerade nicht vor Augen hat, unterbricht jetzt bitte den Podcast und googelt den guten Mann mal. US-Amerikaner, sieht aus wie so ein Holzfäller. Er sieht für mich aus wie ein Holzfäller. Ich habe ihn auch mit so einem geilen 3-Tage-Bart oder locker mal so ein 2-Wochen-Bart in Erinnerung. Keine Ahnung, wie er aktuell aussieht. Müsste ich jetzt auch googeln, mache ich aber nicht. Ja, das zu der Thematik. Für mich wäre es natürlich, ja, Kevin McKenna hätte gute Chancen gehabt oder auch ein Steven Gerondolo, also noch einer von Hannover. Mhm. Aber gut, dann akzentuieren wir das jetzt einfach mal mit Alphonso Davies. Aber ansonsten war ja auch relativ viel los, mal abseits von der WM-Auslosung, zu der wir ja auch gleich nochmal kommen werden. Habt ihr mitbekommen, was mit Louis van Gaal los ist? Mit dem Louis?
Ja, sehr aggressiver Prostatakrebs und er hat wohl schon 25 Bestrahlungen hinter sich. Also finde ich einen sehr mutigen Schritt, das dann auch in der Öffentlichkeit zuzugeben, und finde es auch beeindruckend, dass er trotzdem weiter Bonds-Coach bleiben möchte. kann ihm hier nur gute Besserung wünschen.
Ja, auf jeden Fall, zumal er ja wohl auch das erstmal so ein bisschen für sich behalten hat und auch während der Spiele mit der Nationalmannschaft dann zum Teil nachts im Krankenhaus war, den Spielern ja erstmal nichts darüber erzählt hat und jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, Virgil van Dijk hatte dann ja auch gesagt, dass jetzt die WM, die Niederlande spielen wird, dass sie die für Louis van Gaal spielen werden und natürlich auch möglichst weit ihm zuliebe kommen wollen. Also kann man Louis van Gaal nur die Daumen drücken, dass er den Krebs besiegt.
Ja, wir drücken alle die Daumen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Thomas Delaney, der mal bei Dortmund war und bei Bremen, der hat sich ja richtig, richtig negativ über die WM geäußert und hat gesagt, dass er da tatsächlich überhaupt keinen Bock drauf hat und dass er das alles höchst fragwürdig findet. Und auf der anderen Seite gibt es dann solche Thomas Müllers aus Deutschland, die das Ganze dann kleinreden und dann sagen, ja, aber in Deutschland gibt es ja auch Probleme. Ne, hier läuft ja auch nicht alles rund und hier war ja auch eine Weltmeisterschaft. Ne, da hat aber keiner gemeckert. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass der Thomas Müller sich dann zu solchen Aussagen hinreißen lässt, aber man lernt nie aus.
Ja, aber an Thomas Müllers Stelle, was willst du da sagen? Ich meine, Katar ist ja auch noch bei Bayern auch noch drin. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Also das wird einfach aus dem Aspekt schon spannend jetzt die nächsten Monate, weil ja dauerhaft DFB-Spieler wahrscheinlich mit dieser Frage konfrontiert werden und sich da jeder einen abstammeln wird. Weil am Ende da alle mit zur WM fahren werden, da wird niemand sagen, komm, ich bin jetzt hier mal raus. Also das ist, finde ich, noch das Spannendste an dieser komischen WM im Winter, sich da immer im Wochentakt anzugucken, wie ein Nationalspieler nach dem anderen da ins Fettnäpfchen tritt, weil es da natürlich richtige Antworten gibt, aber die nicht vom Verband gerne gehört werden. Ist ja nun mal so.
Ja, wäre dann die Frage, ob sich manche Spieler vielleicht auch trotzdem darüber hinwegsetzen. Also so Leon Goretzka zum Beispiel, der scheint mir eigentlich einen ziemlich gut eingenordeten moralischen Kompass zu haben. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der da auch etwas eindeutiger vielleicht seine Meinung kundtut.
Könnte ich mir auch vorstellen. Die Frage ist, was würde dann passieren, wenn er wegfiele? Würde dann so Markus Feulner nachrücken in die Nationalmannschaft? Ne, gleiche Frage übrigens auch im Sturm, ne? Wenn da der Müller, gut, der ist jetzt kein klassischer Stürmer, aber so einen richtigen Stürmer haben wir ja gar nicht, ne? Wen setzen wir dann ein? Ich warte ja immer noch auf den Durchbruch von Sinan, Kurt und Fiete Arp. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Aber die waren doch wirklich diejenigen, die so vor 4, 5 Jahren oder vor 6 Jahren vielleicht auch, die Hoffnungsträger für diese WM waren, oder? Da hieß es doch dann immer, ja, aber perspektivisch 2022, da könnte ich mir den Arp dann im Sturm vorstellen, mit dem Sinan Kurt vielleicht sogar zusammen. Und dahinter, ja, noch einige andere, vielleicht noch den Selke, ne, Stürmer Nummer 3, Lasogga Nummer 4, Mutter vom Lasogga Nummer 5, man weiß es nicht.
Ja, wenn es ein Team 2022 gegeben hätte, analog zum Team 2006, die wären, glaube ich, am Start gewesen.
Ich finde auch immer diese Kader so geil. Das gibt's häufig. Ja, ich glaube, die Bild und Sportbild, die machen das häufig, dass sie dann eben diese Elf, die in 6 Jahren oder 8 Jahren oder irgendwann eine WM bestreitet, dass sie die dann so aufstellen. Einfach nur mit irgendwelchen jetzt verheißungsvollen Talenten. Also es würde mich jetzt mal interessieren, was für eine Elf es da so 2016 für die WM in Katar gegeben hat. Also da waren mit Sicherheit Kurt und Arp und so weiter dabei. Aber gut, Fiete Arp, ich habe, als ich jetzt am Wochenende Kiel in der Konferenz der zweiten Liga gesehen habe, musste ich auch über diese All-Star-Truppe von Holstein Kiel staunen. Also da sind ja so mit Finn Bartels, Holtby, Arp, Johannes Vandenberg oder auch Injovski. Also ja, wirklich einiges an Hochkarätern da in dieser Truppe. Also alles, was Rang und Schulden hat, läuft da mittlerweile rum im hohen Norden.
Ja, und jetzt von Injovski vielleicht abgesehen, auch alles Nordlichter, ne? Also das ist ja wirklich quasi die Nationalmannschaft des Norddeutschen Bundes 1953 bis 61 oder so. Finde ich überzeugend.
Ja, das genau die Zeit war es, glaube ich.
Ja, wir sind ja jetzt hier nicht für historische Genauigkeit bekannt. Das war jetzt so grob umrahmt, würde ich sagen.
Ist hier sowieso immer sehr gefährliches Halbwissen. Alles. Alles sowieso.
Jede Folge steht unter Vorbehalt.
Ja, man darf hier nichts für bare Münzen
außer nehmen. Die Betonung von Spielernamen.
Ja, da legen wir sehr viel Wert hier drauf.
Ah, und eine weitere Sache noch. Man darf auch Berichtigungen machen. Und da ist es ja nochmal aufgefallen, dass der Karrierehöchstwert von Ali Karimi, mancher wird es noch erinnern, dass der tatsächlich bei 5 Millionen lag und nicht bei 4,75. Also da würde ich ja schon fast von einem gezinkten Quiz sprechen.
I'm sorry, mir ist es danach auch nochmal aufgefallen. Mir ist dann auch aufgefallen, wieso ich quasi diesen Fehler gemacht habe. Und zwar war er beim Wechsel zu Bayern 4,75 Millionen wert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das war der Höchstpunkt. Aber da du ja auch komplett daneben geraten hast, ist das am Ende auch wirklich egal.
Ja, ja. Mein Einspruch ungefähr genauso relevant wie der Freiburger gegen die 12-Mann-Bayern. Also hätte am Ergebnis nichts geändert.
Ja, interessante Geschichte, ne? Zumal ja Christian Dingert sowohl jetzt bei diesem Freiburg-Bayern-Spiel involviert war, als auch bei dem Marc van Bommel-Spiel in der ersten Runde vom Pokal war es, glaube ich, mit Wolfsburg, wo sie dann ja nachträglich auch ausgeschieden sind, weil sie 6-mal statt 5-mal gewechselt haben. Ich finde das Interessante, wie das jetzt auch immer ausgehen mag. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade am Dienstag. Diese Entscheidung, ja, beziehungsweise Freiburg hat sich ja schon entschieden, dagegen Einspruch einzulegen. Jetzt muss ja dann, glaube ich, das DFB-Sportgericht entscheiden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das bestehen bleibt, weil das ja auch keine eindeutige Schuld von Bayern München war, würde ich jetzt behaupten, sondern es ist ja schon eine Sache der Schiedsrichter, zu überprüfen, wie viele Spieler da jetzt auf dem Feld stehen. Also ist zumindest meine Auffassung oder auch das, was ich jetzt so die letzten Tage in wertvollen Quellen wie dem Doppelpass gehört habe.
Ja, würde ich an sich zustimmen. Ich kann aber gleichzeitig auch nachvollziehen, wenn Freiburg sagt, ja, okay, wir haben dann auch eine gewisse Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Fans. Und die Rechtslage ist so dubios, dass es trotzdem Sinn ergibt, da jetzt mal Einspruch zu erlegen, um das im besten Fall jetzt mal zu klären, wenn es dann wirklich zu einer Situation kommt, wo es Auswirkungen hätte, dass man da dann schon, weiß ich mal, Rechtssicherheit geschaffen hat vielleicht, wäre dann ja ganz angebracht. Aber ja, auf jeden Fall einfach auch geil, dass Dingert bei beiden dabei war.
Ja, absolut. Also ich gebe dir auch vollkommen recht. Also ich glaube, Freiburg hatte auch gar keine andere Wahl. Und ich finde es auch vollkommen vertretbar, so wie du argumentiert hast, dass sie ja da schon irgendwie auch den eigenen Fans schuldig sind und natürlich auch den eigenen Finanzen. Ne? Also wenn es dann am Ende um die Champions League geht und man hat sich einfach fahrlässig da nicht entschlossen, da Einspruch einzulegen, dann ist das ja schon irgendwie auch ein bisschen dämlich, denn am Ende geht es ja bekanntlich immer um die Kohle. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass es ja einen ähnlichen Fall mal zwischen Bayern und Freiburg gab, und zwar am 2. März im Jahre 2005. Und da ist dann Uli Hoeneß nämlich in die Katakomben gegangen, zu Freiburg, und hat dem Volker Finke damals gesteckt, hier, ihr habt auf dem Spielberichtsbogen einen EU-Ausländer zu viel stehen. Wenn ihr so antretet, dann wird das Spiel direkt für uns gewertet. Also nehmt den mal wieder runter. Und seitdem waren ja die Freiburger so ein bisschen dankbar. Übrigens, das Spiel ist dann letztlich 7-0 für die Bayern ausgegangen. Das heißt, ob Freiburg da jetzt angetreten wäre oder nicht oder mit 25 EU-Ausländern, wäre letztlich egal gewesen. Ich habe mir aber überlegt, ganz kurz mal die Aufstellung von Freiburg vorzulesen, weil das eine sehr schöne Aufstellung ist. Ich mache das jetzt nämlich einfach mal ganz kurz. Im Tor Julian Reinhardt, dann in der Abwehr Andreas Ibertsberger, Cizanais Willi, oh, da bin ich mal ganz immer unsicher, ob ich den richtig ausspreche, Umar Kondé, Youssef Mohamed, Daniel Schumann, Zlatan Bayramovic, Soumaila Koulibaly, Wilfried Sanou, Alexander Yashvili, Ibrahim Tanko. Und dann kamen noch diverse Auswechselspieler wie Ellery Cairo, Rode Anta und Bruno Berner. Ja, das kurz von meiner Seite.
Zu dem Spiel fällt mir ein, dass es da, glaube ich, um die Vertragsverlängerung von Linke ging. Der sollte nämlich keinen neuen Vertrag erhalten zur nächsten Saison. Und dann hat Hoeneß, glaube ich, gesagt, wenn ihr höher als 3-0 oder 4-0 gewinnt, dann bekommt Thomas Linke noch ein weiteres Jahr einen Vertrag bei Bayern. Und es war dann am Ende Motivation genug, um mal kurz mit 7-0 dort im Breisgau zu gewinnen. Auch eine ganz schöne Anekdote, wie ich finde.
Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo du das ausgekramt hast, aber sehr geile Story. Ich dachte jetzt im ersten Moment, er ist dann ja trotzdem zu Red Bull Salzburg gewechselt, aber das war dann noch ein Ticken später, meine ich.
Ja, der war ja, also Linke ist ja, glaube ich, so Jahrgang Boah, ich würde jetzt mal, wenn ich tippen müsste, so 69 ungefähr. Und der war da ja schon echt 34, 35. War dann, glaube ich, noch ein Jahr bei Bayern. Das hat, meine ich, Mehmet Scholl im Phrasenmäher-Podcast vielleicht erzählt. Oder Magath, irgendein ehemaliger, der bei Bayern irgendwie aktiv war, hatte das erzählt. Und ja, ganz, ganz witzige Story irgendwie. Naja.
Ja, definitiv ganz, 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 ganz kurios. Noch kurioser waren ja eigentlich nur diese ganzen Ohrfeigen-Aktionen, die wir jetzt hier nicht nochmal komplett darlegen wollen. Alle haben das mitbekommen mit Will Smith und mit Oliver Pocher und so weiter und so fort. Wisst ihr, woran mich das direkt erinnert hat? Tatsächlich an einfach so ein ganz normales Training bei Bayern München Anfang der 2000er Jahre. Wo es ja wirklich ständig geknallt hat, ne? Also so ein Lisa Razou ist auf Matthäus losgegangen, so ein Kufer und Jeremy sind aneinander gerasselt und ich sag mal so, der Sammy Kufer saß da ruckzuck mal unterm Ohrfeigenbaum, aber ruckzuck.
Fight Club Säbener Straße.
Geiler Folgentitel, oder? Fight Club Säbener Straße?
Finde ich gut.
Müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Ja, ich habe übrigens ganz kurze kleine Anekdote aus meinem Leben, weil ich jetzt hier gerade so ein bisschen kränke. Zum einen, weil es krank ist, zum einen, weil es kalt ist und zum anderen, weil ich letzte Woche auch mal wieder aus war und zwar zum Bowlen. Leute, ich kann euch nicht empfehlen, überhaupt noch mal in eurem Leben bowlen zu gehen. Ich war das letzte Mal auf irgendeinem Kindergeburtstag bowlen. Absolute Affenscheiße, hast du keinen Spaß dran, scheiß Musik, alles von 2010, gut, könnte man denken, ist ganz geil, ist es aber wirklich gar nicht, überall rücken dir Leute auf die Pelle und am Ende wirfst du da jedes Mal in diese komische Rille oder Rinne oder wie man das auch sonst immer nennt. Naja, auf jeden Fall war ich danach noch ein bisschen unterwegs, Bierchen trinken und so und mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, haben wir dann noch irgendwie ein paar andere getroffen. Man darf jetzt wieder alles, ne, Corona-technisch. Und dann hatten wir uns irgendwie über Fußball unterhalten und ein Mädel war dabei und die meinte dann irgendwann so, ja, mein Onkel hat ja auch mal Bundesliga gespielt. Mhm. Und ich direkt so, okay. Und dann wollte sie halt direkt sagen, wer es ist. Habe ich gesagt, nee, Mama, stopp hier. Und
oha.
Sag nur mal die Vereine, wo er war. So. Gut, man muss sagen, das ist halt schon seit Jahrzehnten eigentlich meine Flirt-Taktik Nummer 1 gewesen.
Wie häufig triffst du Menschen, deren Väter Bundesliga gespielt haben? Also die ist ja nicht so allseits anwendbar.
Naja, also es ist ja zum einen der Onkel schon mal. Und auf deine Frage zu antworten, noch nie eigentlich vorher.
Ach so.
Aber ich hatte auch bei sonst niemandem Erfolg damit, um es mal so zu sagen. Auf der anderen Seite, dieser besagte Onkel hat gespielt, und ihr dürft jetzt gerne selber raten, unter anderem bei Leverkusen, Schalke und Wolfsburg. Wer kommt euch da in den Sinn?
Leverkusen, Schalke, Wolfsburg, oh Gott.
Ist ein Allmann.
Bitte?
Ist ein Allmann, der
Also ich kann euch sagen, dass der Spieler nicht in Deutschland geboren worden ist, aber hier aufgewachsen ist und dass er auch Länderspiele gemacht hat für das Land, aus dem er kommt.
Magst du das zeitlich mal ungefähr eingrenzen, wann das war?
Also der hat sein letztes Spiel hat er 2012 gemacht und so seine ersten Schritte in der Bundesliga so Anfang der 2000er.
Boah, 2012.
Kannst du noch mal einen weiteren Verein sagen? Ich finde es echt schwer gerade.
Also er war noch bei Duisburg. Aber das sind jetzt so in der Reihenfolge Duisburg, Wolfsburg, Leverkusen, Schalke.
Leverkusen, ich muss gerade an den mit dem Xing-Profil denken, an Thomas Kleine. Aber ich glaube, der hat noch bei ein paar anderen Vereinen gespielt. Boah, das ist jetzt echt sehr, sehr schwierig. Magst du auch mal eine Position nennen?
Wolfsburg, Leverkusen, Schalke.
Also war hauptsächlich Linksverteidiger und sein Bruder hat tatsächlich auch mal Bundesliga gespielt und zwar bei Köln. Und sein Neffe spielt auch bei Ingolstadt gerade. Oh, vielleicht ist das ja sogar der Bruder, da muss ich natürlich nochmal nachhaken.
Vor allem ist mir gerade
aufgefallen,
das würde fast auf Hans Sarpay zutreffen. Weil Hans Sarpay,
das war auch meine.
Das ist
der hat aber nicht bei Duisburg gespielt.
Das ist korrekt, doch. Hans Sarpay war, ja, Ja, das war vielleicht ein bisschen irreführend. Deswegen habe ich das ja zunächst auch nicht gesagt, ja.
Das war sogar mein erster Gedanke. Das sagt sich immer so schön danach. Aber war der echt bei Leverkusen ja, auch?
Ja, das wusste ich noch. Duisburg wusste
ja,
ich noch
ja, nicht. Also der war sogar relativ lang bei Schalke. Herrgott. Nee, bei Schalke war der nicht so lang. Aber bei Leverkusen war der relativ lang. Der Hans. Und ich habe mir natürlich dann direkt noch in der Nacht, während ich mit ihr geredet habe, im Grunde mir nochmal den Wikipedia-Eintrag komplett durchgelesen. Sie ist dann auch irgendwann einfach verschwunden. der Hans hat mal bei dem glorreichen DJK Winfriedia Mülheim gespielt. Wie geil kann der Name sein? Winfriedia. Ist vermutlich nach Winnie Schäfer benannt. Darauf erstmal einen Bierchen.
Ja, darauf erstmal ein Bierchen. Ey, dann trifft man beim Saufen die Nichte von Hans Sapai. Ja. Das ist doch nicht zu glauben.
Ja, Jasper, das ist ja der Punkt, deswegen trinke ich jetzt auch ein Bier, dann noch ein paar und dann gehe ich einfach raus und dann werden irgendwelche Nichten und Neffen von irgendwelchen Fußballprofis schon auf mich zukommen. Das glaubst du aber. Das ist mein Erfolgskonzept.
Ja, oder. Ja, auch mal an alle Hörer als Tipp, einfach mal in die Tinder-Bio schreiben, suche nur Nichten und Töchter von ehemaligen Bundesligaspielern und zack, hat man einen coolen Onkel oder schon mal einen coolen Schwiegervater. Vielleicht funktioniert's ja, wer weiß das schon.
Ja, absolut. Ja, Leute, das haben wir doch jetzt mal hier schön saftig abgearbeitet, was bei uns so ging und was in der Welt des Fußballs so ging. Wir haben uns ja so ein kleines neues Spielchen ausgedacht und das geht ja folgendermaßen. Jeweils einer von uns liest jetzt den Kader eines Vereins vor und die anderen beiden müssen dabei dann erraten, um welchen Club es sich dabei handelt. Wichtig dabei ist halt, dass die Spieler ja, in einer ungefähren Reihenfolge ihrer Bekanntheit vorgelesen werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mir Bayern München ausgedacht habe und dann mit Thomas Müller anfange, ist natürlich klar, dass es dann Bayern München ist, weil Thomas Müller noch nie woanders gespielt hat. Ich hoffe, das ist soweit klar. Ihr habt das ja auch verstanden. Ich habe euch das ja probiert, auch schon in diversen Nachrichten irgendwie klar zu machen. Und bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Soll ich einfach den Anfang machen oder möchte einer von euch das gerne tun?
Nur noch mal zum Verständnis. Also es können durchaus auch historische Kader sein, ne? Also,
ah ja, klar.
Everything goes, würde ich sagen, ja.
Okay. Und wenn einer von uns einen falschen Tipp abgibt, dann kriegt der andere irgendwie einen Punkt oder wie?
Nee, wir machen das einfach ganz ohne Punkte, sondern nur
okay,
für den
okay.
Spaß. Aber ja. Wenn man, sobald du was sagst, darfst du dann nicht dich nochmal korrigieren, ja?
Okay, alles klar.
Also du hast einen einzigen Versuch und wann du den dann einsetzt, musst du dann selber schauen. Wir müssen auch mal gucken, in welcher Geschwindigkeit ich die jetzt vorlese, ob ich mir da Zeit lasse oder ob ich das ein bisschen schneller mache. Müssen wir ausprobieren, wie das läuft. Ich würde einfach anfangen, ja?
Ja, leg okay. Einfach mal los. Ja.
Dann fange ich an. Marco Caneira, Emiliano Moretti, Manuel Fernandes, Javier Arismendi, Edu Gaspar, Miguel, Carlos Mackenna, Hedwig Maduro, Ivan Helguera,
FC Valencia.
Und damit hast du gelöst. Bei wem ist dir jetzt wirklich ganz klar gewesen?
Ganz sicher war ich mir bei Hedwiges Maduro. Den hatte ich mal bei FM mit Amsterdam, glaube ich.
Ah ja.
Da war er doch vorher gespielt und da hat er eine tolle Karriere hingelegt und deswegen habe ich ihn natürlich immer weiter verfolgt.
Ah ja, okay.
Und ich dachte erst, Edu Gaspar, der war doch auch bei Villarreal vorher, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall ist das der FC Valencia. Wer wäre da noch so gekommen?
Das war aus der Saison 2007, 2008. Da wäre noch gekommen Nikola Sigic, Ruben Baraja, Vicente, Fernando Morientes, Joaquin, Eva Banega, Juan Mata, David Silva, Santiago Canizares, David Villa und wer es bis dahin immer noch nicht gewusst hätte, Timo Hildebrand und dann wäre es klar gewesen. Aber ich finde, ganz kurze Props mal einfach an diese Außenstürmer mit Vicente und Joaquin, da war ich ja ein riesen Fan. Also die bei FIFA 2006, 2007, da hattest du eine ordentliche Flügelzange, aber eine ordentliche.
Ja, dann würde ich sagen, ich mache einfach mal weiter. Ich habe nämlich, glaube ich, auch ein paar ganz nette Offensivspieler in meinem nächsten Kader hier. und würde den jetzt mal verlesen. Mhm. Wir legen los mit Alessandro Tulli, Abel Balbo, Massimo Bonanni, Gianni Guigu, Alessandro Rinaldi, Maurizio Lanzaro, Jonathan Sebina, Marcos Assunção,
Juventus.
Das ist falsch. Ah! Also weiter für Jasper.
Oh, ich lasse das jetzt durchlaufen.
Ich merke schon, das Spiel hat Schwächen.
Aber der Kader liest sich trotzdem schön. Ich habe hier nämlich noch Ed Nilsson, Marco Del Vecchio, Hidetoshi Nakata, Emerson, Vincenzo Montella und ich denke, jetzt kommen die ganz offensichtlichen mit Cafu, Walter Samuel, Gabriel Batistuta und Francesco Totti.
Gut.
Geil, Lazio Rom.
Ich hätte es auch schon vor Totti gewusst. Ja, AS Rom natürlich.
Hast du auch eine Idee, welche Saison?
Ja, warte mal, das könnte gut die Meistersaison gewesen sein. Jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Jahr sie Meister geworden sind. Ich hätte jetzt mal so aus dem Bauch heraus getippt, 99, 2000, kommt das hin?
Ich habe es eben noch nachgeschaut und bin mir jetzt auch unsicher. Entweder 2000 oder 2001, aber es ist auf jeden Fall die Meistermannschaft. Das reicht mir auch schon als Antwort.
Okay, alles klar.
Und auch das letzte Mal, glaube ich, dass ein Verein, der nicht aus Turin oder Mailand kommt, die italienische Meisterschaft gewonnen hat.
So ist es.
Na, okay, da lag ich daneben. Ich hab auf Sabina habe ich mich eben so ein bisschen festgelegt und der war mal bei Juve und davor war halt bei der Roma. Ja, schade.
Ja, also die ganzen Spieler, die ich vor dem genannt habe, kannte ich persönlich auch nicht. Gar keinen Plan, wer die alle waren.
Also, du hättest ja auch einen Spaß draus machen können und bei den ersten fünf einfach so einen italienischen Namengenerator nehmen können und einfach fünf Namen vorlesen können. Ich hätte es persönlich nicht gecheckt, also.
Oder so ein paar FM-generierte Nachwuchsspieler mit so ganz komisch zusammengewürfelten Namen.
Geil. Vor allem die deutschen Spieler.
Voskan Keschek.
Junge, Voskan Keschek, Stefan, da hatten wir mal unsere Real Madrid und FC Barcelona-Karriere, da hattest du Voskan Keschek, der viel zu schlecht war für deine Mannschaft, hattest du irgendwie als alleinigen Innenverteidiger?
Ja, und ich habe aber jedes Spiel mit 5 Toren Unterschied gewonnen.
Ja, das war eine richtig crazy Karriere, ne? Da hatte doch in deiner zweiten Mannschaft jeder mindestens 85.
Außer Luca Toni und Andrei Shevchenko, die ich umgelernt habe als Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, was dann am Ende ihrer Karriere auch ihre besten Positionen waren.
Ja, das ging immer gut bei Fußballmanager. Ich hatte irgendwann mal bei Gladbach im Mitarbeiterstab Ronaldo, Messi und Klose, weil ich die alle mit 36 geholt habe und dann natürlich die Klausel Vertrag nach Karriereende angeklickt habe. Das war auch schön.
Übrigens, Stefan, melde dich nochmal bei Bayern München. Du meintest ja vorhin, Alphonso Davies ist nicht der richtige Mann. Vielleicht können sie ja Luca Toni da nochmal hinten links einbauen.
Ja, tatsächlich. Also ich kann den ja nochmal beschreiben, was der für tolle Leistungen in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona in der Saison 2025, wo er also auch schon 45 oder so war, weil natürlich mit 38 nochmal 5-Jahres-Vertrag mit zweiseitiger 2-Jahres-Option. Kann ich nochmal schildern. Also der Erfahrung nach sollte er noch im Top-Zustand sein und da hinten links, also schneller als der Davis ist er sicher.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, ruf doch mal beim Uli an oder beim Hassan. Die haben noch gerade nichts anderes zu tun, glaube ich. Da gibt es doch keine anderen Probleme.
Ja, ich habe die tatsächlich auf der Schnellwahltaste 1.
Okay, wunderbar. Jasper, möchtest du uns auch was darbieten?
Ja, natürlich. Ich beginne einfach mal. Markus Hesse. Christian Nicht. Emil Noll, Frank Paulus.
Alemannia Aachen,
ja.
Fuck. Ah. Das ging schnell.
Ah, klare Kiste.
Ja, da warst du schneller, Julian. Ich gebe es gerne zu.
Aber du kannst gerne nochmal zu Ende lesen. Das müsste doch schon die UEFA-Cup-Mannschaft sein, oder?
Mhm. Genau so ist es. Ja, ich lese einfach mal weiter nach Bekanntheit aufsteigend vor. Mirko Kaspar, Dennis Brinkmann, Christian Fiel, Laurencio Reggekampf, Sergio da Silva Pinto, Rainer Plasenrich, Simon Rolfes, Moses Sichone, Alexander Klitzpera, Thomas Hengen, Kai Michalke, Jan Schlaudraff, Erik Meyer, Jens Scharping. Also wirklich eine absolut überragende Elf, beziehungsweise ein absolut überragender Kader. Da kennt man wirklich echt die meisten Spieler, die hier irgendwie rumlaufen.
War das mit Jörg Berger oder mit Hacking?
Da ist Hacking gerade gekommen. Mit Berger waren die, glaube ich, noch im DFB-Pokal. Und dann kam Hacking und da sind die auch immerhin bis in die Zwischenrunde gekommen. Also die haben dann auch noch gegen Ramos und Daniel Alves gespielt. Ja, genau. Aachen in Sevilla. Auch eine geile Geschichte auf jeden Fall.
Richtig nicer Kader. Jens Scharping, war der nicht vorher Bundesminister, bevor er dann bei Alemannia Aachen gespielt hat?
Ja, so wie Johannes Rau auch mal bei Wolfsburg, Bielefeld und Bayern gespielt hat. Man kennt sie.
Ja.
Ja, cool, okay.
Der Bundespräsident wird halt den Fußball nie geliebt.
Oh, jetzt kommt wieder der Husten hier. Ich darf nicht so viel lachen. Okay,
nimm nochmal kräftigen Schluck.
Ich nehme, ja, Moment.
Zumal, ich sehe es hier gerade, Rudolf Scharping war deutscher Politiker und Sportfunktionär. Also, vielleicht gibt es da ja eine Verwandtschaft zu Jens Scharping. Wer weiß das schon?
Wenn Julian mal seine Nichte trifft am Freitagabend, kann er sie ja mal fragen.
Ja, das sehe ich schon kommen. Okay, gut, dann mache ich mal weiter mit noch einem weiteren Kader, den ich mir rausgesucht habe. Also, kurzer Spoiler, also jeder von uns macht dann jetzt noch einen. Ich beginne. Jamel Abdoun, Usman Dabo, Bernardo Corradi, Hatem Trabelsi, Sylvain Destin, Michael Ball, Trevor Sinclair, Richard Dunn, Damarcus Beasley, Joey Barton, Andreas Isaksson, Darius Vossell,
Newcastle United,
falsch, Emil Mpenza, Stephen Ireland, Georgios Samaras, Daniel Sturridge,
ich wüsste
und jetzt
es.
Kommt schon, jetzt kommt schon der letzte, du darfst aber nicht mehr, Didi Hamann. Jasper?
Wo war, Penza, das müsste City gewesen sein.
Correctamente.
Stimmt, ein Penza war auch noch mal bei City. Ich musste echt gerade so ein Island oder Isaksson oder so, da war ich mir echt nicht sicher, weil die ja auch echt bei vielen Vereinen irgendwie gespielt haben.
Ja.
Island, war der nicht auch bei Aston Villa, kann das auch sein?
Genau. Steven Island war noch bei Aston Villa. Und Steven Island und Samaras waren natürlich absolute Legendenspieler bei Fußballmanager. Samaras war ein Pflichtkauf.
Von Celtic dann, ne?
Genau, bei Celtic war der auch, stimmt. Und Isaksson, wo hat der denn noch gespielt?
Das war der Torwart, ne? Hier schwedischer Nationalspieler.
Genau.
Kann ich dir gerade auch nicht sagen, wo der noch war. Irgendwas klingelt mit irgendeinem holländischen Verein, aber...
Ja, warte, ich guck gerade mal. Oh, ein Jahr Ersatzkeeper bei Juve, 2 Jahre Stade Rennes, 2 Jahre City, 4 Jahre Eindhoven, dann 4 Jahre bei Kasımpaşa Istanbul. Habt ihr diesen Verein jemals gehört?
Ja, aber also...
Ich habe so viele Stunden Fußballmanager gespielt, ich kann dir jeden Verein, der schon mal Bundesliga, erste Liga gespielt hat, auf dem europäischen Kontinent... Habe ich schon mal gehört, glaube ich.
Hä, also bei mir klingelt es gerade mit Fabian Ernst, dass der da mal gespielt hat.
Nein, der war bei Beşiktaş.
Nee, der war bei Beşiktaş. Also die spielen in der sympathischen Spielstätte, die nach Erdogan benannt ist. Ja, also dementsprechend, so ein Verein, die aber auch nach wie vor irgendwie in der ersten türkischen Liga spielen. Und 14 Jahre für Schweden gespielt und 133 Länderspiele. Also einiges auf dem Kerbholz, der Gute.
Ah, so, jetzt ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ihr Säcke. Fabian Ernst, dass der bei Beşiktaş war, wusste ich, war bei Beşiktaş und danach war der nochmal bei Kasımpaşa oder wie auch immer. Und jetzt lese ich hier auch gerade, dass er seit vielen Jahren eine innige Freundschaft mit Gerald Asamoah pflegt, weil die haben ja auch mal dann zusammen bei Schalke gespielt. Und die kennen sich sogar schon aus Hannover, weil sie zur selben Realschulklasse gegangen sind. Auch nicht schlecht.
Ach ja.
Na, das ist
die goldene Generation von Hannover. Die haben damals dritte Liga gespielt. Da war unter anderem Asamoah, Ernst und
Otto Addo. Otto Addo noch.
Otto Addo noch und ich glaube sogar noch ein Vierter. Und dann sind die bis in die Bundesliga hochmarschiert.
Mhm. Im Zweifel und hast du dann noch direkt Altin Lala, der von Borussia Fulda, glaube ich, damals irgendwann kam.
Oh ja, Altin Lala, so ein cooler Typ. Ich kann jetzt auch gerne noch mal mit dem nächsten Kader weitermachen. Ich war gerade etwas, ertappt, weil ich mir tatsächlich auch einen Man City-Kader rausgesucht hatte. Aber das würde ja jetzt ein bisschen eintönig. Ich bin noch mal...
Und den stellst du jetzt trotzdem genau, vor. Okay, das
perfekt. Überschneidet sich zu 95%, aber hey. Aber schön, dass du dann trotzdem Newcastle rätst.
Nee, es waren schon so groß waren die Überschneidungen dann nicht mehr. Naja. Aber ich habe jetzt eben dann noch mal ganz schnell umgesattelt und würde euch jetzt mal hier spontan überlegen, wer ihn hier nicht kennt und dann langsam aufsteigend das direkt aus dem Transfermarkt.de-Kader vorlesen. Und würde loslegen mit Mathieu Gorgelin, Jeremy Frick, Milan Biesewak, Bakary Koné.
Also ich würde
Thomas
Bordeaux.
Thomas Fontaine.
Ich sage Bordeaux.
Das ist falsch.
Was? Scheiße.
Alassane Plea, Amos Juga, Sidi Kone, Jordan Ferry.
Kam Plea nicht von Nizza?
Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall auch falsch.
Oh, dann darf ich wieder. Geil.
Ja, jetzt ist wieder. Ah, das Spiel hat doch keine Schwächen. okay, ich mache mal ein bisschen zügiger hier zu denen, die ihr dann kennen solltet. Christian Gando. Harry Novillo, Rashid Rezal, Anthony Martial, Alexandre Lacassette,
Monaco?
Jimmy Briand, Bafétimbi Gomez.
Nee, auch nicht. Ach Gott.
Kim Källström, was hast du gesagt?
Ich habe Monaco gesagt, aber das ist auch nicht richtig.
Nee, das ist auch nicht richtig. Ah. Joan Gauquif, Michel Bastos, Maxime Blanc, Chris Steed Malbranck.
Lyon da,
ja,
ne?
Ja, genau.
Lyon da, ne?
Das ist
ich musste bei Martial aber auch überlegen. Ich war mir da gerade nicht sicher.
Ja, also ich war auch komplett überrascht, als Player da gerade auftaucht. Da habe ich auch gar nicht mit gerechnet.
Das ist eine gute Finte auch auf jeden Fall gewesen. Das stiftet einiges an Verwirrung. Also.
Aber dann wirklich ein atemberaubender Sturm, die damals hatten. Also Martial, Player, Briand, Lacazette, Lisandro Lopez, Bafétimbi Gomez. Das sind sicher.
Den habe ich auch gerne bei Fußballmanager gekauft, Bafétimbi Gomez. Also.
Und das sind zusammengerechnet sicher 300, 400 Ligue 1 Tore, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich noch mal schnell meinen Kader vorstellen, ehe wir dann hier schon ein bisschen aufgewärmt dann in Richtung Quiz übergehen. Also mein Kader: Trainer Edmund Becker, Co-Trainer Ralf Becker, Torwarttrainer Peter Gardinger.
Karlsruher SC.
Der eigentlich
Karlsruher SC.
Ja. Ach.
Sorry, der Ed Becker war zu eindeutig.
Ja, und wenn jetzt noch Jeff Kornetzki kommt.
Sanibal Orahovac.
Ja gut, dann, also das ist ein überragender Kader. Ich verstehe nicht, wie die, ich glaube, die sind dann ja wieder, sind die in der Saison dann wieder abgestiegen. Das ist auf jeden Fall die Mannschaft, die erste Bundesliga-Saison gespielt
hat. Die sind doch Siebter oder so geworden, die waren auch richtig
gut. Ja, ich glaube, Sechster
Stimmt,
geworden,
die sind,
ne?
Die sind da gut gewesen. Ja. Also, ich lese mal vor. Müller. Abwehr: Daniel Brosinski, Stefan Buck, Florian Dick, Mario Eggimann, Christian Eichner, Mike Franz, Andreas Görlitz, Sebastian Langkamp, Christopher Reinhardt, Martin Stoll. Mittelfeld: Gottfried Adobe Photoshop, Bradley Cornell, Sebastian Fischer, Thomas Heinal, Michael Mutzel, Massimilian Porcello mit der 10 natürlich, Timo Staffeld und der junge Lars Stindl, gerade mal 20. Und der Sturm, auch mindestens 400 Bundesliga-Tore: Sebastian Freis, Alexandre Jaschwili, Edmond Kaplani, Joshua Kennedy und Christian Timm. Also aus dem Kader kennt man einfach fast jeden, finde ich. Das ist echt, echt eine Ansage.
Und richtig viele Legenden auch einfach dabei. Also atemberaubend, dass man so viele geile Bundesligaspieler unterbringen kann in zwei Jahren, die man im 21. Jahrhundert Bundesliga spielt, ist schon beeindruckend.
Ja, obwohl ich jetzt Edmund Becker nicht auf dem Zettel hatte, muss ich sagen. Also ich dachte, das wäre nicht ganz so offensichtlich. Aber gut, dann sei es drum.
Aber ja, ich finde, das macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Richtig, richtig nice, dann auch abzuwägen, okay, sage ich das jetzt oder nicht, wenn man nur so, ja, macht Spaß, können wir gerne nochmal machen.
Ja, und kleines Angeberwissen noch kurz, ich habe mir mal die MVPs der North American Soccer League rausgesucht. 1976 Pelé, 1977 Franz Beckenbauer, 1979 Johan Cruyff. Also, wenn ihr jetzt nochmal in der Kneipe sitzt und das Davis-Thema aufkommt, könnt ihr die drei nochmal locker aus dem Ärmel schütteln und kriegt dann ein Bier ausgegeben. So, mal wieder hier Service am Hörer, ne?
Also mein Trick ist, erst anzugeben, dass ich beim Tischkicker auf jeden Fall gewinne und dann das natürlich nicht zu tun. Außer das eine Mal, Julian, als wir 20 Spiele im Tunnel in Marburg ungeschlagen dastanden. Ansonsten kriege ich dann immer so über das Mitleid. So, ja, ich bin auch echt schlecht in der Verteidigung beim Kickern. Also, was machst du so?
Ja, damals, als wir mit Felix Lobrecht noch gekickert haben, ne? Wir erinnern uns.
Ja, ja.
Okay, cool. Wollen wir dann so langsam mal zum Quiz kommen?
Ja.
Ich finde, das ist ein richtig geiles Warm-up. Bin überzeugt.
Ja, also, oder auch deine Frage mit den Bundesliga-Vereinen nach Hans Sapai, finde ich, das hat auch die grauen Zellen sehr, sehr gut auf Fahrt gebracht. Und dann würde ich jetzt auch mal die Moderation übernehmen. Ich bin ja heute der Quizmaster, quasi der Günther Jauch des englischen Fußballprinzips.
Oha. Ich wäre dafür, dass du eher so ein Rudi Carrell bist und jetzt noch so einen leichten holländischen Akzent mit reinbringst.
Ja, okay, dann mute mal als erster Kehr eben fragen, wer denn hier welchen Umschlag haben möchte. Ich habe, war glaube ich weder noch, also das war kein gutes Niederländisch und das war kein gutes Deutsch mit niederländischem Akzent.
Gut, mach einfach Deutsch, ist okay.
Ich mache doch Günther Jauch, ja. Ja. Etwas biederer, das steht mir besser zu Gesicht. Ich habe hier auf jeden Fall zwei Umschläge virtuell, einen goldenen und einen silbernen. Und ja, würde mal dich fragen, Jasper, welchen du denn haben möchtest.
Gib mir mal den goldenen.
Der goldene, das sind die ungeraden Fragen. Damit kriegst du auch direkt die erste Frage. Und ja, das Quiz steht heute ein bisschen im Rahmen der Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in 2022. Wir freuen uns alle mega auf das Turnier. Wup, wup, wup. Aber die deutschen Gruppengegner, finde ich, geben tatsächlich ein bisschen was her. Als erstes spielt Deutschland gegen Japan. Und Japan ja tatsächlich auch ein Land, dessen Spieler in den letzten Jahren einen richtigen Eindruck in der Bundesliga hinterlassen haben. Meine Frage an dich, Jasper, wäre, welcher Japaner hat denn bisher die meisten Bundesliga-Tore erzielt?
Okay, das ist eine knifflige Frage. Mir kommen direkt zwei Spieler in Sinn. Ich denke gerade direkt an Okazaki und an Kagawa. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeinen Takahara, obwohl der war auch eher ein Chancentod beim HSV. Boah, das ist sehr knifflig, okay.
Also ich würde dir nicht empfehlen, nach einem Tipp zu fragen, weil alle, die ich als Antwortmöglichkeiten vorlesen wollte, hast du jetzt schon genannt.
Okay, sehr gut.
Und die sind tatsächlich auch alle unter den Top 4 der japanischen Bundesliga-Torschützen.
Ja, so ein Basiswissen, was man halt auch irgendwo mitbringt. ich glaube, Takara ist es nicht, weil der beim HSV gar nicht so viele Tore geschossen hat und danach ja auch, glaube ich, nicht mehr in der Bundesliga gespielt hat. Ah, Kagawa hat natürlich, also ich würde sagen, Okazaki war es und würde mal so tippen, dass der wahrscheinlich so 35 Tore vielleicht geschossen hat.
Also es ist fast on point. Okazaki hat tatsächlich 37 Tore geschossen. Das ist, das war nah an der Wahrheit. Und auch deine eigentliche Antwort war leider nur nah an der Wahrheit. Shinji Kagawa hat nämlich 41 Bundesliga-Tore erzielt und damit vier mehr.
Ah.
Es folgen dann auf den Plätzen, falls es noch jemanden interessiert. Yasuhito Okudera, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Der hat in den 80er Jahren bei Bremen gespielt und hat genauso wie Yuya Osako 26 Tore geschossen. Und Naohiro Takahara folgt dann unmittelbar mit 25 Toren.
Soll ich mal sagen, wen ich vermutet hätte?
Oder zumindest wäre das keiner von denen gewesen.
Nee, oder zumindest in die engere Auswahl hätte ich noch Takashi Inui genommen. Den fand ich bei Frankfurt auch überragend. Da waren die ja noch gar nicht so gut, wie sie jetzt sind. Aber auch ein wahnsinnig gerne Spieler, der mir regelmäßig beim Kicker-Manager-Online-Spiel diverse Punkte eingebracht hat. Also an der Stelle Props ja. an Takashi Inui. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der überhaupt je Nationalspieler war. Also vermutlich schon, aber irgendwie habe ich ihn da gerade nicht so auf dem Schirm. Ich wüsste nicht, dass er mal an einem Turnier teilgenommen hat beispielsweise.
Ich habe auf jeden Fall auch bei ihm nachgeschaut und ich glaube, der hat nicht so viele Tore. Das ist so 17 bis 20 oder so.
Nee, ich glaube, ich hatte da einfach irgendwie eine falsche Vorstellung. Weil der ja sowohl bei Bochum als auch bei Frankfurt irgendwie mal ganz, ganz gut war. Aber ja klar, der Riesentorschütze war nicht.
Aber tatsächlich, also war wirklich ein klasse Spieler, der hat das richtig, richtig gut gemacht. Ich würde mal zur Frage an dich weitergehen, Julian. Du hast ja jetzt die Chance, dann 1-0 in Führung zu gehen.
Oh yes.
Und die Frage ist ganz ähnlich gelagert. Das ist meistens so bei den Fragen aus dem silbernen und goldenen Umschlag. Und der zweite deutsche Gruppengegner ist nämlich Spanien. Wir erinnern uns an viele spannende Duelle in den letzten 10 Jahren zurück, bei denen Deutschland eigentlich immer verloren hat. Ich erinnere mich auch an eins, Julian, da waren wir 2010 beim Public Viewing Deutschland-Spanien auf dem Obermarkt und haben uns vorher auf dem Parkplatz mit Wodka betrunken und haben dann da deine Eltern getroffen. Das war sehr, sehr lustig. Und du hast deine Mutter einfach so richtig überschwänglich umarmt.
Der Klassiker.
Aber gut, das war jetzt nur eine Side-Story. Ja. Genau, zweiter Gruppengegner Spanien. Wer ist denn der beste Torschütze, der als ersten Pass den Spanischen trägt, also der dann auch für Spanien international aufgetreten ist? Es zählen also nicht rein Diego Klimovic oder Everton oder Gonzalo Castro, die alle auch einen spanischen Pass haben, sondern ich möchte wissen, wer war denn der Spanier, der am meisten Tore in der Bundesliga geschossen hat, der dann auch tatsächlich für Spanien international gespielt hat oder hätte spielen können?
Also, ich bin mir nicht sicher, weil der auch halb Däne ist, aber ich würde sagen Thomas Christiansen.
Genau, an den habe ich gerade auch gedacht. Torschützenkönig der Saison 2002, 2003 zusammen mit Giovanni Elber. Ja,
weil so viele, also das ist halt jetzt nur die Frage, ob du den als Dänen oder als Spanier wertest, aber so viele Spanier gab es ja im Grunde auch gar nicht in der Bundesliga. Oder das ist jetzt halt so ein José Lu von Hannover, glaube ich aber irgendwie auch nicht.
Also ich würde jetzt einfach mal deine Antwort einloggen. Und ihr habt beide recht gehabt, also es ist tatsächlich Thomas Christiansen, der als Spanier zählt, weil er 2 A-Länderspiele für Spanien gemacht hat. Auch wenn ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wieso. Also als er sein Debüt gegeben hat, da war der gerade von Barca 2 an den anderen Zweitligisten ausgeliehen. Warum der dann da schon gespielt hat, keine Ahnung. Aber er hat es auf ganze 34 Bundesliga-Tore gebracht und verweist damit Raúl mit 28, Paco Alcácer mit 23 und José Lu mit 22 auf die Plätze.
Ich sag, wie es ist, aber ich habe an Raúl oder an Alcácer auch gerade wirklich gar nicht gedacht. Also die hatte ich sowas von null auf dem Schirm. Ja.
Aber ja, damit gehst du tatsächlich mit 1-0 in Führung, Julian. Da muss ich Jasper jetzt ins Zeug legen. Ich mache erstmal noch so weiter mit diesem, oh ja, es gibt deutsche Gruppengegner-Ding. Und da steht ja der letzte Gruppengegner letzten Endes noch gar nicht fest. Entweder Neuseeland oder Costa Rica, die sich jetzt erst noch in den interkontinentalen Playoffs messen werden. Ich würde bei dir jetzt mit Neuseeland loslegen, Jasper, und dann wunderbar den Bogen spannen, weil zu Neuseeland fällt mir nichts ein, außer Windenrufer, zu Australien. So, Australier gab es in der Bundesliga schon einige, aber noch nie so viele auf einmal wie bei Nürnberg. Da gab es nämlich mal 4 Australier auf einmal im Kader, zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, in der Saison 07-08. Könntest du mir die Namen dieser 4 Australier nennen?
Alter Schwede.
Okay,
jetzt im Schwierigkeitsgrad noch mal deutlich hier nach oben. Also einige Stockwerke geht's nach oben. Ja, warte mal, ich überleg mal.
Okay, also, ja. Nee, ich nehme das Feedback direkt an und wenn du mir 3 nennst, dann zählt das auch schon als Beantwortung der Frage.
Ach so, na dann ist ja entspannt. Boah, okay, ich überleg gerade, ob 2007, 2008... So, das war ja das Jahr, wo die dann international gespielt haben und abgestiegen sind, nachdem sie den DFB-Pokal gewonnen haben. Boah, wer lief da denn so rum? Ist gar nicht so leicht gerade. Ich überlege gerade, weil wir ihn vorhin hatten, ob Joshua Kennedy dann nochmal bei Nürnberg gespielt hat.
Ich bin mal so frei, dir das einfach schon mal zu bestätigen. Damit okay. Hast du einen der 4 Spieler genannt.
Ich muss gerade mal generell überlegen, was für Australier es noch so in der Bundesliga gab. Langerak gab es noch, aber der hat ja nie irgendwie bei Nürnberg gespielt.
Ich könnte dir anbieten, als Tipp noch ihre Vornamen zu nennen.
Okay.
Die drei, die noch fehlen.
Würde ich nehmen, weil alleine komme ich nicht drauf.
Dann sind die drei, die noch fehlen, der Matthew, der Michael und der Dario.
Ja, ist jetzt die Frage, hat... Also bei Matthew muss ich an Matthew Leckie denken.
Das stimmt nicht. Also der heißt so, aber der hat nicht dabei Nürnberg gespielt. Dann würde ich dich vielleicht jetzt auch von der Qual erlösen.
Ja. Und zwar,
und
wie ich, genau, hießen die
ich, vier? Ich könnte lösen.
Okay,
also, weil das
okay
ist,
Julian.
Das war tatsächlich eine prädestinierte Frage für mich, weil das waren die Themen, über die Stefan und ich früher in der Schule geredet haben.
Okay.
Also müssten Michael Beecham sein, Dario Vidosic und Matthew Spiranovic. Die haben die damals irgendwie so im Dreierpack vielleicht sogar oder mindestens zwei von denen von irgendeiner High School oder University oder so aus Australien dann verpflichtet und dachten, damit gelingt ihnen jetzt so die ganz große Nummer. Ja, haben dann, glaube ich, nicht so super eingeschlagen und performt, muss man jetzt im Nachhinein sagen.
Ja, aber die haben schon Spielzeit bekommen. Also zumindest so Beecham, wo ich jetzt auch nicht so sicher wäre, dass man den so ausspricht. Und Spiranovic, die haben, glaube ich, schon ihre Minuten
also
gesammelt.
Also
kennen die ja sowieso.
An Spiranovic kann ich mich auch noch erinnern, aber die anderen beiden, boah, muss ich ganz ehrlich sagen, die Namen habe ich sehr lange nicht mehr gehört, wenn ich sie schon mal gehört habe. Aber gut.
Vielleicht heißt dieser Typ auch nicht halt Beecham, sondern Beauchamp oder so. Also das möchte ich jetzt hier mal einfach in den Raum stellen. Ja. Findige und Nürnberg-Fans können ja gerne mal eine kurze Nachricht schreiben und uns darüber in Lautschrift bitte.
Vielleicht hat
oder Michael, wenn du selbst zuhörst, kannst du ja auch mal kurz durchgeben.
Genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Eltern von dem da vielleicht auch irgendwie so Wein anbauen in Australien und es da so ein Beauchamp-Wein gibt oder sowas.
Ja, Leute, ich sag, wie es ist. Ich gehe am Wochenende wieder in die Kneipe und dann wird da schon irgendjemand rumlaufen, der mit dem verwandt ist und dann weiß ich es ja spätestens
dann. Genau, die Mutter von Spiranovic oder so läuft da.
Die Mutter von Spiranovic.
Ja, Julian, hast du auch sehr schön dann noch gelöst, aber Punkte würde ich dir dafür trotzdem nicht gut schreiben wollen, weil es ja nicht deine Frage war.
Das ist okay.
Deine Frage dreht sich um den alternativen dritten Gruppengegner, das wäre Costa Rica. Da fällt uns natürlich allen sofort das Eröffnungsspiel der WM 2006 ein. Fabian ist jetzt leider nicht hier, sonst könnte er mal darauf hinweisen, dass er da tatsächlich vor Ort war in München.
Kannst dir nicht vorstellen, wie häufig Fabian in diesem Podcast schon darauf hingewiesen hat, dass er bei diesem Spiel war.
Ja,
also verboten häufig.
Von dir würde ich aber gerne wissen, Julian, wie das Spiel ausging und wer denn die Tore geschossen hat. Und zwar sowohl für Deutschland als auch für Costa Rica.
Also 4-2. Ich glaube, die zwei Tore für Costa Rica hat Paulo Wanchope, wie auch immer, geschossen. Und jetzt bei Deutschland auf jeden Fall. Also Philipp Lahm hat das erste gemacht. Dann hat der Frings noch eins gemacht. Und ich würde sagen, also Klose hat auch eins gemacht, jetzt die Frage, ob der Podolski noch eins gemacht hat oder ob der, also Podolski oder Klose. Ja gut, angenommen ich würde dich jetzt nach einem Tipp fragen, würde der mir dann noch weiterhelfen oder habe ich schon alles genannt, was da irgendwie in Sachen Tipps so möglich wäre?
Also ich könnte, jegliche Tipps, die ich dir jetzt geben könnte, würden glaube ich eindeutig darauf hinweisen, was die richtige Antwort ist, aber du bist auf jeden Fall sehr nah dran, mehr würde ich jetzt dazu nicht mehr sagen wollen.
Ja, aber ich kann es ja jetzt immer noch falsch sagen, also wenn ich jetzt Klose Doppelpack sage.
Ja, also ich hätte gesagt, dann gibt es aber trotzdem einen halben Punkt, weil du ja jetzt wirklich 5 von 6 schon mal richtig hast, hätte ich jetzt gesagt als Kontrahent hier auf der anderen Seite des Bildschirms.
Der Jasper ist noch ein Sportsmann.
Ich aber nicht, bei mir gibt es keine Punkte, also mehr können wir schon so machen, aber dann ja. Hat Podolski getroffen oder Klose doppelt?
Dann sage ich, Klose hat doppelt getroffen.
Und dann kriegst du einen ganzen vollen Punkt, weil das ist tatsächlich der Fall.
Scheiße.
Ja.
Aber auch eine starke Leistung von dir, also dass ich eben nochmal nachgeschaut habe, Frings hatte ich gar nicht mehr auf der Rechnung.
Ja, das war so ein Ding aus 60 Metern gefühlt, oder?
Ja, das
so
war ein
Freistoß,
geiles Tor.
Mhm. So also ein rübergelegter Freistoß, sag ich jetzt einfach mal.
Sag ich jetzt mal so.
Ja, ich würde jetzt nicht widersprechen, ich weiß es aber auch nicht.
Und der
Costa Rica,
aber,
buch uns mit
der süchtig Visa. So wie viel. Ah, oder so. Da fällt mir gerade ein, habt ihr den Schlagersong von Jan Böhmermann gehört?
Ja.
Nee.
Wie heißt der? Mein Micha oder so? Sehr geil, also kann ich nur empfehlen.
Ja.
Auch an dieser Stelle wieder Podcast direkt abbrechen und das Lied von Florian Silbereisen hören. Sehr geil.
Aber unterbrechen, nicht abbrechen natürlich.
Ja, oder so.
So.
Ja, ja.
Mal gucken, ob ich jetzt ich noch mal
auf jeden
zu
Fall
ersten Punkt hier komme. Bei Frage 3.
Genau, ich glaube, die nächste Frage ist in Ordnung. Ich wollte jetzt von Frings gerne überleiten. Der war ja auch ein echter Typ.
Ja.
Und das gab es ja früher noch deutlich häufiger im Fußball. Und das würde ich jetzt gerne nutzen, eine kleine geschichtliche Übersicht über die Spieler zu machen, die von der Nationalmannschaft abreisen mussten. Und zwar chronologisch. Jasper, bei dir würde ich anfangen mit 1986.
Ja. Hey, das weiß ich alles, das kann ich dir so sagen. Also, 1986 war das ein Torhüter, der, glaube ich, abreisen musste. Und zwar dürfte das, weil Schumacher im Tor stand, 82 und 86, wie wir alle wissen. Und dementsprechend musste, glaube ich, Uli Stein abreisen, weil er Franz Beckenbauer einen Suppenkasper genannt hat.
Genau, das ist genau richtig. Und damit, also bevor du jetzt noch weiter prascht und die zweite Person schon nennst, das wäre dann schon Julians Frage. Aber ja, Uli Stein, genau richtig, 1986, weil er nicht an Toni Schumacher vorbeikam, hat Franz Beckenbauer als Suppenkasper bezeichnet, der eine Gurkentruppe zusammengestellt hatte. Auf jeden Fall sehr stark mit Essensmetaphern gearbeitet. Ich denke, das kann man nochmal festhalten. Aber rhetorisch versiert. Und dann würde ich von dir wissen, Julian, du liegst aktuell noch 1,5 zu 1 Punkt vorn. Mhm. Nee, 2 Punkte zu 1 Punkt. Pardon. Wann ist das denn nochmal passiert? Oder ich sag dir, wann es passiert ist und was war da passiert? 1994.
Stefan Effenberg, WM in den USA und der hat den Mittelfinger den Zuschauern gezeigt.
Das ist richtig. War auch sehr heiß im Stadion. Dallas 38 Grad im Schatten wohl. Was ich jetzt wiederum als Segway nutzen wollte, um zurück auf die WM in Katar zu kommen.
Wisst ihr, wer da noch abgereist ist von deutschen Spielern 94?
Da ist noch jemand abgereist.
Und zwar ist da Mario Basler abgereist, weil seine Frau hochschwanger war und seine Tochter dann zur Welt gekommen ist. Und dadurch hat Mario Basler das Viertelfinalspiel gegen Bulgarien verpasst und hätte da wahrscheinlich sogar gespielt, weil da noch irgendwie 1-2 Leute ausgefallen sind. Also vielleicht hätte Deutschland heute einen 5. Stern, wenn Super Mario da über die Flügel gelaufen wäre. Wer weiß das schon?
Ich war mir jetzt richtig sicher, dass jetzt irgendeine Zigarettenstory kommt.
Nee, das war
irgendwie Prohibition oder so.
So, dann würde ich bei meiner Überleitung zurück zu Katar nochmal einsetzen. Da wird es ja schließlich auch sehr warm, so wie an besagtem Spiel Deutschland gegen Südkorea, was Deutschland übrigens 3-2 gewonnen hat. Bisschen Recherche habe ich auch noch angestellt. Genau, in Katar wird es auch sehr heiß und überhaupt ist es ja eine sehr komische WM. Also bisher gab es 79 WM-Teilnehmerländer und das ist überhaupt erst das dritte Mal, dass der Ausrichter gleichzeitig das erste Mal an der WM teilnimmt. Und da wäre meine Frage jetzt an dich, Jasper. Und ich sag mal dazu, dass es vielleicht ein bisschen eine Trickfrage ist. Wann die anderen beiden Male waren, wo der Ausrichter gleichzeitig das erste Mal bei WM dabei war?
Ja, einmal war es die DDR 1974. Ist das die Trickfrage, die du meinst?
Nee.
Nicht? Okay, super. Habe ich jetzt gerade dran gedacht. Nee, okay, also zum einen war es Südafrika 2010. Die haben davor noch nie an der WM teilgenommen.
Auch das stimmt nicht.
Nee.
Die waren, glaube ich.
Hat Südafrika denn mal bei einer WM teilgenommen?
Also in den 90er Jahren haben sie sich schon mal qualifiziert. Ich glaube, 98 und 2002 waren die dabei.
Okay, jetzt, wo ich die Frage sowieso schon falsch habe, möchte ich aber noch kurz weiter überlegen.
Ja, bitte, bitte.
Ja, gut, Trickfrage dann wahrscheinlich die allererste WM, da denkst du gerade dran.
Ja, genau.
So, die allererste WM 1930. War das in Uruguay?
Das ist richtig.
So, Uruguay. Jetzt überlegen wir mal. 34 und 38. Boah.
Der Julian signalisiert hier so, dass ich abbrechen soll, glaube ich. Ich sehe aber auch nur den oberen Teil seiner Stirn über Video.
Ich krieg ja eh keine Punkte. Ich habe es ja eh in Sand gesetzt. Ich überlege gerade nur 98, nicht 94.
Also, ich kann dir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. 34 ist tatsächlich das andere Datum. Wo hat die WM da stattgefunden?
Ja, das überlege ich gerade. Also 34 und 38 hat Italien ja gewonnen. Boah, da fragst du mich was. Wo hat 34 die WM stattgefunden? In Italien?
Ja, das ist richtig. Genau, also das einzige Mal, wo das bisher so war, war bei den ersten beiden WMs, was vielleicht nochmal auch aufzeigt, dass es einfach ein komischer Move ist, die WM nach Katar zu vergeben.
Aber hat sich die DDR selbst für 74 qualifiziert? Das.
Ja, die waren dabei, aber die waren doch nicht Gastgeber.
Ja, die WM war nur in Westdeutschland.
Ja, ja, genau. Ich hatte es irgendwie so, dass die dann auch sich nicht qualifizieren mussten, aber es hatte ich dann irgendwie falsch im Kopf. Okay, und Südafrika konnte ich mich auch nicht erinnern. Ja, gute Frage. Aber mit 34, ob Italien jetzt 1930 bei der WM teilgenommen hat oder nicht, also das hätte ich dir beim besten Willen nicht beantworten können.
Ja, also ich auch nicht vor meiner na, intensiven dann ist ja Recherche.
Also ich wusste, als Stefan gesagt hat, das ist halt so eine kleine Trickfrage, ist Scherzfrage im Grunde. Da habe ich mir schon gedacht, dass es dann vermutlich ganz am Anfang ist, aber dann Uruguay, ja, aber auf Italien wäre ich auch nicht gekommen. Stefan, du bist ja scheinbar oder offensichtlich sehr versiert. Wann hat denn Deutschland zum ersten Mal an der WM teilgenommen?
Wann Deutschland das erste Mal teilgenommen hat? Mhm. Ja, also schon in den 30er Jahren. Ich würde jetzt auch auf 38 tippen.
Jasper, du?
Ja, ich würde auf 38 tippen und da ist nämlich das Großdeutsche Reich, glaube ich, im Achtelfinale ausgeschieden und ich glaube auch unter Otto Nerz oder Sepp Herberger, glaube ich.
Ah, okay. Gut, ich war falsch informiert. Ich glaube, ich hatte das neulich in irgendeiner Quiz-Sendung gesehen. Dann ging es aber offensichtlich um die Bundesrepublik Deutschland, denn die hat das erste Mal dann erst 54 teilgenommen und ist auch direkt dann durchgestartet und Weltmeister geworden.
Ach echt?
Aber tatsächlich weiß ich, also ich weiß jetzt gerade gar, ja, ich meine, gut, viele waren ja vorher auch nicht, ne?
Naja.
Also es war ja keine 50 und es war keine
50 durfte Deutschland noch nicht teilnehmen. Da durften die noch nicht teilnehmen.
Ach Herrgott.
Aus Gründen.
Okay, gut, ich nehme das wieder zurück hier, meine Frage.
Ja.
Da bin ich doch, ja.
Und zwar gab es 16 Teilnehmer.
Ah ja.
Richtig geil, muss ich auch gerade sagen. Ich gucke mir gerade die Teilnehmer, Alter, wo sind wir heute wieder angekommen und was für ein Rabbit Hole? Ich gucke mir gerade die 16 Teilnehmer der WM 1938 an. Und welche Mannschaft aus Asien nimmt teil? Die Niederländisch-Indien nimmt teil.
Wow.
Deutsches Reich, Königreich Italien, Tschechoslowakei, Kuba, Ungarn. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ist Deutschland im Elfmeterschießen gegen die Schweiz ausgeschieden.
Das, ist wirklich ein schönes Teilnehmerfeld, gerade die niederländischen Antillen. Ja, eigentlich schade, dass Indonesien
Niederländisch-Indien qualifiziert. Die niederländischen Antillen, ja.
Ach ja, das passiert mir ständig, dass ich die niederländischen Kolonialgebiete verwechsle. Es ist wirklich schwierig. Das war jetzt natürlich ein toller Einwurf von dir, Julian, mit deiner Frage, die du uns jetzt gestellt hast, aber hat auch ein bisschen, war halt auch falsch und hat irgendwie auch das ein bisschen umgekehrt, weil eigentlich soll ich hier die Fragen stellen.
Ja, das können wir ja noch rausschneiden im Nachhinein.
Meine Frage an dich, und das ist jetzt die letzte Frage an dich, danach habe ich noch eine gemeinsame Schätzfrage für euch.
Oh yes.
Bezieht sich auf eine besondere Geschichte, die sich bei der WM 2020 jetzt nochmal fortschreiben kann oder fortgeschrieben werden kann. Neben Brasilien gibt es nämlich nur eine einzige Nation, die seit 1994 immer die Gruppenphase bei einer WM überstanden hat. Und diese Nation ist dann auch immer im Achtelfinale ausgeschieden. Um welches Land handelt es sich? Jasper nickt so, als würde das wissen.
Ich weiß es.
Also ich weiß es nicht, aber interessante Frage. Irgendwie klingt es für mich nach der Schweiz, aber ich wüsste gerade schon gar nicht, ob die Schweiz 2002 zum Beispiel überhaupt dabei war.
Also ich habe schöne Antwortmöglichkeiten, wenn du sie hören möchtest.
Ja, gib mir bitte die Antwortmöglichkeiten, weil sonst muss ich ganz blind raten.
Die Schweiz ist tatsächlich eine der Antwortmöglichkeiten. Ist es A, die Schweiz, B, Schweden, C, Paraguay, Schweden, Paraguay oder Mexiko?
Oder Niederländisch-Indien.
Oder Niederländisch-Indien.
Gut. Italien kann es ja nicht sein, die sind ja nie dabei. gut, irgendwie würde ich dann ja schon auf Schweiz gehen, aber Mexiko überzeugt mich auch. Deswegen sag ich mal Mexiko.
Das ist tatsächlich richtig. Mexiko ist tatsächlich seit 1994 immer ins Achtelfinale gekommen und immer rausgeflogen. Aber die hatten zum Teil auch richtig schwere Gruppen. Also 2014 haben die sich in der Gruppe mit Brasilien und Kroatien durchgesetzt. Das ist schon eine Leistung irgendwie. Und dann immer im Achtelfinale rauszufliegen, ist halt auch eine Leistung.
Ja. Blanco und Borghetti können einen nicht immer bis ins Viertelfinale schießen, ne? Das ist klar. Da brauchst du schon so einen kleinen Chicharito.
Das war Confed Cup 2005, ne? Wo Jared Borghetti so absurd viele Kopfballtore gemacht hat. Also wie sonst nur Radamel Falcao in der Europa League.
Da war ich im Stadion. Mexiko gegen Argentinien, was ins Elfmeterschießen gegangen ist. In das Hannover.
Ach, laber nicht. 2005?
Ja.
Da war ich beim, das habe ich aber hier auch schon mal erzählt, da war ich beim Finale zwischen Brasilien und Argentinien.
Boah, geil.
Das ist 4-1, das ist 4-1 ausgegangen für Brasilien und da haben tatsächlich auch wirklich ausschließlich Legenden mitgespielt. Also auch einen Adriano, einen Ronaldinho und die ganze Bagage. Sehr, sehr geil gewesen. Das war in Frankfurt, als dann das Stadiondach, ich wollte schon sagen eingestürzt ist, ist es natürlich nicht, unter den Wassermassen dann zusammengebrochen ist und dann gab es so einen riesen Leck im Dach und das Wasser ist dann ja da durchgelaufen. Damals übrigens noch mit Dida im Tor und Roque Junior auch in der Innenverteidigung. Auch gute Jungs. Der Roque Junior, den sehe ich ja perspektivisch noch mal bei Duisburg. Ne? Aber merkt euch meine Worte. Ja. Merkt euch meine Worte.
Neben Hans Sapal.
Neben Hans. Ich ruf mal die Nichte von Roque Junior an. Dann frage ich die mal.
Die hat auch die gleiche Frisur.
Da Fabian jetzt nicht hier ist, würde ich noch mal an seiner Stelle anmerken, dass er da auch im Stadion war. Sonst wäre er am Ende beleidigt, aber der hat das auch mit angedeutet. Da wart ihr beide im Stadion, ne? Bei dem Finale.
Ja, da kannten wir uns aber zum Glück noch nicht.
Ja, ja. Good old times.
Bessere Zeiten.
So, um jetzt auch nochmal auf die richtig schlechten Zeiten hinzuweisen, jetzt meine abschließende Testfrage oder Schätzfrage an euch. Das ist wohl eher passend. Und zwar möchte ich von euch gern wissen, wie vielter ist Katar in der FIFA-Weltrangliste?
Nicht so schlecht, habe ich neulich gehört. Die sind irgendwie Platz 52 oder so.
Okay, was würdest du schätzen, Jasper?
Ich würde Platz 53 schätzen.
Da hast du dich leider, also klug gespielt, aber leider auf die falsche Seite gesetzt. Ist nämlich Platz 51 aktuell.
Ah, Jasper, komm, ich habe dir die Chance gegeben, ey.
Also ich hätte, wenn man mich vorher gefragt hätte, ich hätte Platz 90 oder so geschätzt. Okay, also, aber diese Rangliste ist aber auch seit Jahren, muss ich sagen, Witz. Belgien ist gefühlt immer Erster oder dann ist Kolumbien mal Vierter. Also diese Rangliste kann ich genauso wenig ernst nehmen wie die Weltfußballerwahl.
Ja, so. Hast du absolut recht mit. Und das wäre dann auch das abschließende Resümee des Quizzes, also wichtig ist festzuhalten, die WM in Katar kann man nicht ernst nehmen und Katar betreibt nur Sportwashing und die FIFA ist ein korrupter Arschlochverein und Julian hat gewonnen.
Also, wie gesagt, ich bin Gianni Infantino und deswegen Julian, Julian, Julian and now you, Katar, Katar, Katar.
Und gleich schlägst du dann vor, dass wir das nächste Quiz mit 48 Teilnehmern spielen sollten?
Ja, alle zwei Tage spielen wir das dann aus.
Stellt es euch vor, alle zwei Tage laden wir eine Stunde hoch und dann hat man, und dann kommen aber die Gruppen Dritten kommen auch noch weiter, weil alle untereinander gegeneinander spielen. Oh, das wäre so kompliziert. Da wäre Fabi in der Weltrangliste auch nur 51. um ihn nochmal hier in seiner Abwesenheit so ein bisschen zu pieksen, weil wir wissen es ja, Julian, der hört sich die Folge eh nicht an, wenn er heute nicht dabei ist.
Ja, wie gesagt, außer die Verena Kehrt sagt halt, dass sie es gerne hören möchte, aber da glaube ich auch nicht dran. Gut, habt ihr noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen?
Kleinigkeit vielleicht noch, weil wir eben auch kurz über schöne Vereinsnamen gesprochen hatten. Ich war tatsächlich letzte Woche beim Kreisliga B-Spiel hier in Berlin beim VfB Sperber Neukölln 2. Und ich finde, der Vereinsname Sperber Neukölln hat auch noch mal eine Erwähnung verdient. Außerdem war das auch eine wirklich tolle Fußballromantik. Also direkt an der Autobahnausfahrt hinter dem Platz hat man dann so ein riesiges Einkaufszentrum mit großem KFC-Schild gesehen. Flutlicht, Donnerstagabend, 3 Verletzte. Also war wirklich klassisches Kreisligaspiel.
3 Verletzte.
Ja, nicht schlecht. Ich habe hier gerade bei Wikipedia gesehen, dass Sepp Herberger auch 3 Länderspiele gemacht hat. Zwischen 1921 und 1925. das wollte ich euch nur noch mal kurz mit auf den Weg geben. Wenn ihr dann in die Kneipen dieser Republik hingeht, um irgendwelche Nichten von ehemaligen Bundesligaspielern zu treffen. Und so würde ich mal Julian noch die allerletzten Worte überlassen.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal betonen, dass Neffentreffen auch cool ist.
Ja, Neffentreffen reimt sich und lohnt sich bestimmt auch. Ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Trinken jetzt noch ein paar Bierchen und dann geht's für mich hier in Köln in die Kneipe, für Stefan in Berlin und für Jasper in Hamburg. Macht's gut, euch schöne 2 Wochen und dann hören wir uns wieder. Vielleicht ist dann ja sogar Fabi wieder mit am Start.
Gut, Kick.
Macht's gut.
Tschüss. Ciao.